The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 1. August. Wandel durch Handel, das war über Jahrzehnte das Prinzip der deutschen Politik. Die Idee, wirtschaftliche Verflechtungen mit autokratischen Systemen führen zu deren Annäherung an den liberalen Westen. Diese Idee ist gescheitert. Im Weißen Haus hat nun Donald Trump seine eigene Variante von Wandel durch Handel etabliert. Die restliche Welt soll sich durch sein Zolldiktat so wandeln, dass sie seinen Interessen folgt. Wohlgemerkt Trumps Interessen, die nicht unbedingt identisch mit denen Amerikas sind.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word. It needs a public relations firm.
So Donald Trump im vergangenen Jahr während des Präsidentschaftswahlkampfs in einem Interview mit Bloomberg. Zölle. Trump hat sein Lieblingswort zum Lieblingsstilmittel seiner ganz eigenen Interessenspolitik gemacht. Gestern unterzeichnete der US-Präsident einen Erlass, der Zölle von insgesamt 50% für Waren aus Brasilien vorsieht. Mit den angehobenen Zöllen reagiere man auf die Hexenjagd gegen Trumps Verbündeten, den brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro, hieß es aus dem Weißen Haus. Denn Trump dringt auf die Einstellung des Verfahrens, in dem Bolsonaro ein gescheiterter Staatsstreich vorgeworfen wird. Gegenüber Kanada erklärte Trump nun, die Bereitschaft der kanadischen Regierung, Palästina als Staat anzuerkennen, mache es schwer, zu einem Handelsdeal zu kommen. Und Indien, das die USA eigentlich als Verbündeten im Wettkampf mit China sehen, wird mit Zöllen von 25% belegt und soll noch eine zusätzliche Strafe erhalten, weil es Energie- und Militärgerät aus Russland bezieht. Derzeit ist Trump auf Putin, den er vor noch nicht allzu langer Zeit als genial bezeichnete und bereits von künftigen Handelsbeziehungen mit Russland schwärmte, nicht so gut zu sprechen. So gesehen ist die EU mit ihrem Zolldeal noch glimpflich davon gekommen. Wenn aber Handelspolitik als Mittel zur Unterwerfung pervertiert wird, dann grenzen diese Worte von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Realitätsverweigerung.
Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic.
Dieser Deal bringe Sicherheit und Stabilität in unsicheren Zeiten, so also von der Leyen. Abgesehen davon, dass er eben kein rechtssicheres Handelsabkommen ist und abgesehen davon, dass die Kommissionspräsidentin Zusagen gemacht hat, wie 600 Milliarden Euro zusätzlicher Investitionen europäischer Unternehmen in den USA, für die sie ja gar keine Befugnisse hat, also abgesehen von all dem, steht Stabilität konträr zur Methode Trump. Seine Zolldeals beruhen darauf, dass er Sicherheit als Antwort auf eine Unsicherheit verkauft, die er selbst verursacht hat. Wie also umgehen mit dem Mann im Weißen Haus? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte bei einer Sitzung des französischen Ministerrats, um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Die EU aber sei von Trump nicht genug gefürchtet worden. Und außerdem erklärte Macron, der Zolldeal sei nur ein erster Schritt in einem Verhandlungsprozess, der andauern werde. Das klingt ganz anders als ein Big Deal, wie von der Leyen das Ergebnis genannt hatte. Und es klingt nicht nach einer EU, die mit einer Stimme spricht, die stabil ist. Und so setzt Trump mit dem Zolldeal fort, was mit dem Auftritt seines Vizes J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz begonnen und mit der Demütigung Zelenskys im Weißen Haus weitergegangen ist. Die Verunsicherung der Europäer, die wiederum die Position Trumps stärkt. Zumindest solange die EU nicht beginnt, ihr Potenzial zu heben. Durch die Stärkung des Binnenmarkts, die Schwächung des Regulierungseifers und durch Handelsabkommen mit möglichst vielen Staaten auf der Welt. Eine solche EU würde Trump vielleicht nicht fürchten, aber sicherlich respektieren müssen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bilfinger CEO Thomas Schulz spricht mit mir über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Er sieht uns hierzulande auf dem Weg der Besserung.
Also Richtung ist richtig. Stimmung hat sich aufgehellt. Sieht man es in den Zahlen? Nein.
Börsenreporterin Anne Schwedt blickt auf die neuen Zahlen von Apple. Außerdem können mit uns Führungskräfte eines der spannendsten Länder der Welt erkunden. Und wir berichten von einem Museum, das die Geheimnisse eines der geheimnisvollsten Berufsstände der Welt enthüllt. Die deutsche Wirtschaft ist von einem Aufschwung noch weit entfernt. Das Statistische Bundesamt gab kürzlich bekannt, dass die heimische Wirtschaft im zweiten Quartal 2025 um 0,1% geschrumpft ist. Und doch hält sich die Stimmung in den Unternehmen auf, wie jüngst der IFO-Geschäftsklimaindex gezeigt hat. Auch Thomas Schulz ist zuversichtlich. Er ist CEO des Industrieberaterunternehmens Bilfinger. Mit ihm habe ich nicht nur über seinen kurzen Exkurs bei der Bundeswehr gesprochen, sondern auch über den Zolldeal der EU mit Donald Trump, wie man die Energiewende in Deutschland angehen sollte und warum er unter der Merz-Regierung einen wirtschaftlichen Aufwind spürt. Das ganze Interview zum Nachlesen finden Sie auf thepioneer.de. Der Link dazu steht in den Shownotes. Einen Auszug unseres Gespräches, den hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Schulz.
Guten Morgen.
Herr Schulz, Sie haben etwas getan, was für einen CEO eines Konzerns eher ungewöhnlich ist. Sie sind nämlich für eine Woche zur Bundeswehr gegangen. Ist die Not in der Truppe so groß, dass jetzt schon CEOs eingezogen werden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich hier ein Alleinstellungsmerkmal habe unter den CEOs. Denn es gibt einige, die auch Reserveoffiziere sind und regelmäßig Wehrübungen abhalten.
Bei Ihnen aber war es ja keine Wehrübung, sondern erzählen Sie mal über Ihre Beweggründe.
Ich kam ja 2022 aus sehr langer Zeit im Ausland zurück nach Deutschland. Und ich drücke es mal so aus, in der Zeit war mir die Polarisierung in der Gesellschaft, diese Differenzierung zwischen verschiedenen Gruppen einfach zu stark. Die Gesellschaft und die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Bundeswehr, die Gesellschaft und die Polizei. Das ist für mich sehr befremdlich, denn die Wirtschaft, die Polizei, die Bundeswehr, auch Ehrenämter sind Teil der Gesellschaft, die machen diese Gesellschaft. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir unseren Teil beitragen, um diese Bereiche der Gesellschaft wieder mehr in die Mitte, mehr in den Fokus reinzurücken. Und da war unter anderem die Informationsveranstaltung für zivile Führungskräfte als eine Möglichkeit. Und da habe ich mich drauf beworben.
Jetzt klingt Informationsveranstaltung für zivile Führungskräfte ziemlich theoretisch. Was haben Sie denn in dieser Woche tatsächlich gemacht? Philosophiert über unsere Gesellschaft, über den Bürger in Uniform? Oder sind Sie auch richtig raus ins Feld?
Also ich bin nicht der großartige Philosoph. Die Veranstaltung selber war zu einem kleineren Anteil eine Information, wo man in einer offenen Diskussion mit Offizieren, Unteroffizieren, Mannschaftsdienstgraden, Bereiche der Bundeswehr und auch der Gesellschaft diskutieren konnte. Aber die Hauptaufgabe war wirklich Formaldienst, Ausbildung im Gelände, im Häuserkampf, sportlich auf einer Kampfbahn mit Höhentraining und auch dem scharfen Schuss.
Was haben Sie aus dieser Woche mitgenommen, was für Sie auch als Führungskraft eines Unternehmens nützlich ist? Hat es da nochmal einen Erkenntnisgewinn gegeben?
Aus- und Weiterbildung, ganz klassisch. Dann Führungseigenschaften von Personal. Personen, die bei der Bundeswehr sind oder waren, vor allen Dingen Vorgesetzte, sind eigentlich sehr gut in der Führung ausgebildet. Man hat ja immer noch so den alten Eindruck, vor allen Dingen für diejenigen, die die Bundeswehr nicht näher kennen, dass es so preußisch, befehlstonmäßig auf dem Kasernenhof sich alles bewegt. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eine sehr stark auf Teamarbeit, auf Zusammenarbeit, auf Motivation hin beruhende und bewegende Führungseigenschaften, die die Bundeswehr hier fördert, ausbildet und uns halt über ein paar Tage daran teilhaben ließ.
Die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, das ist ja eine der großen Aufgaben dieser neuen schwarz-roten Regierung. Eine andere große Aufgabe ist, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Herr Schulz, Sie sind CEO eines Industriedienstleisters. Sie kennen also die Stimmung in der Wirtschaft bestens und Sie sind ein Techno-Fan. Die ersten Monate der Merz-Regierung. Welches Techno-Lied beschreibt die aus Ihrer Sicht besser? Hyper Hyper von Scooter?
Hyper, hyper.
Oder Insomnia von Faithless?
Also Deutschland fühlt sich eher an wie Insomnia. Und das hat nicht nur etwas mit der derzeitigen Regierung zu tun. Die jetzige Regierung muss sich mit der Wehrfähigkeit auseinandersetzen. Ich finde das eigentlich schade, dass man das so formulieren muss, denn die vorhergehenden Regierungen hatten das auch als Aufgabe. Und es scheint irgendetwas in den letzten 10, 15, 20 Jahren nicht durchgängig im Verständnis gewesen zu sein, dass man ein wirtschaftlich starkes Land, dass man auch Freiheit schützen muss. So aus dem Denken heraus, Insomnia passt da sehr gut und für alle Techno-Fans, das ist natürlich eine Top-Hymne, die man da hat.
Stichwort Zolldeal, den die EU und die USA ausgehandelt haben gerade. Nicht wenige Ökonomen sagen, dass sich die EU hat über den Tisch ziehen lassen. Wie blicken Sie auf diesen Deal und was bedeutet er für die deutsche Wirtschaft?
Ich fange mal etwas egoistisch an. Für uns als Bilfinger hat es direkt keinen Einfluss, da wir als Industriedienstleister nicht Waren über Grenzverkehr hin und her liefern. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, was in diesem Deal drinsteht. Es ist schon sehr befremdlich, wenn Sie das Papier durchlesen. Vielleicht teilweise auch schockierend, weil definitiv der Eindruck entsteht, eine Seite hat hier gewonnen, die andere hat verloren. Was ich aber viel schlimmer finde, ist die Verbalisierung, dass es ja eine ganz tolle Sache für Europa ist. Wenn jeder es lesen kann, es ist überhaupt gar keine tolle Sache. Da fühlen sich die Bürger, und das hört man auch noch, auf den Arm genommen. Also ein schlechter Deal, wo man noch auf den Arm genommen wird, keine gute Kombination.
Man sagt ja, Wirtschaft ist zur Hälfte Psychologie. Und Friedrich Merz hat ja gesagt, er will, dass bis zum Sommer sich die Stimmung in diesem Land ändert, verbessert. Die Zahlen sind das eine. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr? Sind wir da auf einem optimistischeren Weg?
In der Wirtschaft ja. Die Stimmung hat sich in der Verbalisierung verbessert. Es ist mehr ein Gefühl, wir packen jetzt an. Es ist keine Resignation. Es gibt auch keine Heizungsgesetze, die einfach mal im Test an 80 Millionen Menschen getestet werden. Es gibt sehr viele Sachen nicht mehr, die uns auch vor allen Dingen in der Außenpolitik, in der Wirtschaft das Leben extremst schwer gemacht haben. Geht der Wandel, geht die Richtung schnell genug? Es geht bei einer Transformation nie schnell genug. Das wissen wir ja. Also Richtung ist richtig. Stimmung hat sich aufgehellt. Sieht man es in den Zahlen? Nein. Man hat das aber auch schon vor Wochen gesagt, dass es dauern wird, bis man es in den Wirtschaftszahlen sieht. Das ist nun mal so. Eine Wirtschaft lässt sich sehr schnell gegen die Wand fahren, aber es dauert bedeutend länger, wieder aus diesem Tal herauszukommen.
Sie als Ingenieur und als jemand, der viele Kontakte ins Ausland hat. Können Sie Ihren Kollegen im Ausland erklären, warum Deutschland schon 2045 klimaneutral sein will, obwohl die EU sich als gemeinsames Ziel 2050 gesetzt hat?
Also in der Wirtschaft, Ambition ist immer gut. Wenn man keine Ambition hat, wächst man nicht, wird man nicht profitabler, wird man nicht besser und so weiter. Ambition ist gut. Auf der anderen Seite, ein Ziel sollte auch erreichbar sein. Wenn ein Ziel so hoch ist, dass man es nicht erreicht, geht gar keiner drauf. Das kennt man in der Wirtschaft auch sehr gut. Eigentlich müsste man das rein physikalisch, mathematisch berechnen und sagen, das können wir rein technisch erreichen. Denn das ist der entscheidende Faktor. Kann ich es technisch erreichen? Fakten sind wichtig, denn die Energiewende, auch das Klimaziel, braucht technische Lösungen. Moralische helfen hier nicht weiter. Ich nehme ein mein Lieblingsbeispiel, die Atomwirtschaft. Wir haben in Deutschland Atomkraftwerke, die einen sehr guten technischen Stand darstellen. Überall um uns herum und weltweit wird in Atomenergie investiert. Das ist ein Revival der Nuklearindustrie seit Jahren. Es gibt nur eine Wirtschaftsnation, große Wirtschaftsnation, die komplett dagegen läuft, und das ist Deutschland. Und dann zu glauben, dass alle anderen verkehrt sind, weil wir in Deutschland die einzigen sind, die das wirklich verstehen und richtig sind, das gibt mir schon ein befremdliches Gefühl. Ich kann von vielem träumen, aber wenn ich es technisch nicht erreichen kann, muss man das der Bevölkerung sagen. Und ich denke auch, dass die jetzige Regierung versucht, hier mehr Wahrheit der Bevölkerung beizubringen und zu sagen, das ist machbar oder nicht machbar. Dann gibt es natürlich, um auf die ehemalige Regierung zu kommen, können wir natürlich hingehen und sagen, oh, wir werden das Klimaziel dadurch erreichen, indem wir klimaneutraler werden, indem die nicht klimaneutrale Industrien abwandern. Nur welche sozialen Folgen hat das? Wir haben weniger Arbeitsplätze, wir haben weniger Einkommen, wir haben weniger Wohlstand. Wenn wir den Weg gehen wollen, dann ist das auch eine gesellschaftliche Entscheidung, aber keine Entscheidung von 8% oder 10% der Wahlbevölkerung. Da ist die Gesamtbevölkerung gefragt.
Herr Schulz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ihnen vielen Dank.
Wir wollen mit Ihnen nicht über die USA sprechen, sondern mit Ihnen in die USA reisen und die größte Volkswirtschaft der Welt von innen kennenlernen. Für Unternehmer gibt es Orte in den USA, an denen es viel zu entdecken gibt. Wir fahren mit Ihnen dorthin, nach Washington DC, dem politischen Machtzentrum, in die Heimat der Wall Street, New York City, und ins pulsierende Herz der Tech-Industrie San Francisco. Meine Kollegin Chelsea Speaker reist vom 6. bis zum 17. Oktober mit einer handverlesenen Gruppe von Führungskräften in ihr Heimatland und öffnet Türen, die den meisten verschlossen bleiben. Sie können dabei sein. Auf unserer Pioneer-USA-Expedition erhalten Sie Zugang zu exklusiven Briefings, zu vertraulichen Gesprächen mit politischen Akteuren und den Köpfen hinter Thinktanks. Knüpfen Sie wertvolle transatlantische Kontakte, zum Beispiel bei unserem Empfang in der deutschen Botschaft in Washington. Diese einmalige Reise voller Chancen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Erkenntnisgewinn ist garantiert. Also packen Sie schon mal den Überseekoffer und wagen Sie zuallererst einen Blick in die Shownotes. Denn dort finden Sie alle Infos zu dieser besonderen Reise.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden alle über die neuen Zahlen von Apple und Amazon. Also ab nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Anne, sag uns doch, wie zufrieden sind die Anleger mit dem, was die Unternehmen präsentiert haben?
Guten Morgen, Dagmar. Also mit Apple sind die Anleger sehr zufrieden. Da gab es nachbörslich einen Aktienplus von 2%. Apple hat auch die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und punktet vor allem mit starken iPhone-Verkäufen. Die Umsätze legten insgesamt um 10% zu. Das ist das größte Wachstum seit Ende 2021. Beim iPhone gab es sogar einen Plus von 13%. Auch der Mac-Bereich wächst kräftig um fast 15% und die Services-Sparte überzeugt erneut mit einem Plus von 13%. Kleine Schwächen gab es bei iPads und Wearables. Die Umsätze gingen hier zurück. Der Ausblick ist aber trotzdem positiv. Apple rechnet weiterhin mit solidem Wachstum und auch in China drehte die Entwicklung wieder ins Plus. Bei Amazon fiel die Reaktion hingegen gemischt aus. Das Unternehmen meldet zwar 13% Umsatzwachstum, einen Gewinnsprung und solide Zahlen in allen großen Bereichen, von Cloud plus 18% bis hin zu Werbung plus 23%. Aber der Ausblick auf das Betriebsergebnis fürs laufende Quartal bleibt vorsichtig. Die Kosten für KI-Investitionen und der Preiskampf im Cloud-Geschäft drücken etwas auf die Gewinnmargen. Die Aktie verlor nachbörslich über 7%, weil Anleger einfach auf einen optimistischeren Ausblick gehofft hatten. Also ja, glückliche Apple-Anleger und enttäuschte Amazon-Investoren, kann man sagen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man Energy kauft, aber ein russisches Wässerchen bekommt. Die US-Lebensmittelbehörde warnt aktuell vor Dosen der beliebten Marke Celsius Astro Vibe, Die blaue Zuckerbrause schmeckt nach Himbeeren und sorgt normalerweise dank extra Koffeinladung für eine Belebung des Alltags. Aber durch eine ungünstige Verwechslung bei der Produktion wurden leere Dosen der Marke mit einer Wodka-Soda-Mischung befüllt. Die wirkt sicher auch belebend, aber halt anders. Falsche Dosen sind im Umlauf in Florida, New York, Ohio, South Carolina, Virginia und Wisconsin. Die Rückrufaktion läuft. Die Behörde fordert die Konsumenten zu erhöhter Vorsicht auf. Ansonsten ist es vielleicht einfach die Harald-Junke-Edition des Energy Drinks. Frei nach dem Motto, meine Definition von Glück, keine Termine und leicht einen Sitzen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Was das größte Spionagemuseum der Welt für neue Exponate aus seinen Katakomben ans Licht der Öffentlichkeit geholt hat. Das National Spy Museum in Washington D.C. hat, wie alle Museen, mehr Artefakte im Keller als in der Ausstellung. Aber jetzt werden laut New York Times dank neuer Räumlichkeiten nie gesehene Objekte gezeigt. Die Exponate bezeugen die grenzenlose Fantasie, wenn es Menschen darum geht, feindliche Mächte auszukundschaften und Undercover-Missionen zu erfüllen. So hat die Regierung von Südkorea dem Museum einen Spionagestift aus Nordkorea zur Verfügung gestellt. Der kann nicht nur schreiben, sondern wenn man richtig klickt, wird er zur Giftspritze, die dem Opfer eine lähmende Flüssigkeit injiziert. Zu sehen ist auch ein Sabotagepulver für den Treibstofftank von feindlichen Fahrzeugen. Durch eine chemische Reaktion wird der Tank zerstört. Ein Weiterfahren ist nicht mehr möglich. Und die Technik der Mikropunkte wird gezeigt. Fotos von Texten oder wichtigen Botschaften werden dabei mikroskopisch klein auf einem sonst unverfänglichen Dokument versteckt. Der Empfänger kann mit einem Mikroskop die Botschaften vergrößern und lesen und damit zum Beispiel von seiner neuen Mission erfahren. Darüber hinaus zu sehen, eine Handtasche mit versteckter Kamera, Schuhe mit eingebauten Mikrofonen in der Sohle, Stiefel mit versteckten Messerhalfter. Und, na klar, der auffälligste Spion aller Zeiten wird auch gewürdigt. Es gibt ein James-Bond-Zimmer mit gleich 17 ikonischen Autos aus der Filmreihe. Denn das haben Spionage und Hollywood dann doch gemeinsam. Es geht am Ende um das Erzeugen von Illusionen. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.